Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Alles hängt mit allem zusammen. Die Europäische Notenbank hat spät auf die hohe Inflation reagiert, dann aber mit aller Härte. Die Inflation geht zurück, die Zinsen aber noch nicht, denn noch sei das Biest Inflation nicht besiegt. Die hohe Inflation und die schnell und stark gestiegenen Zinsen haben im Wohnungsbau wiederum für eine Vollbremsung gesorgt. 800.000 Wohnungen sollen in Deutschland fehlen. Die Regierung hat ihr Ziel damit drastisch verfehlt. Gibt es Auswege? Das wurde heute beim Wohnungsbautag diskutiert. Die hohe Inflation wurde auch von den hohen Energiepreisen befeuert. 2022, da schossen die Preise für Gas und dann auch für Strom dramatisch in die Höhe, genauso wie die Stromrechnung. Heute hat das EU-Parlament final über die Reform des Strommarktes abgestimmt. Das soll im Sinne des Verbrauchers sein. Stimmt das? EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist eher bekannt für kühle Sachlichkeit als für große Emotionen. Aber beim Thema Inflation, da hat es sie doch gepackt. Sie nennt die Inflation ein Biest, dessen Genick sie brechen will. Die EZB kann durchaus Erfolge verbuchen. Die Inflation sank im Euroraum zuletzt auf 2,4%, nicht mehr weit entfernt vom Ziel der Währungshüter. Vor einem Jahr lag die Rate noch bei rund 7%. Also Zeit für eine Zinssenkung? Noch nicht. Aus Frankfurt berichtet Gregor Lischka.
Die Kernbotschaft von EZB-Präsidentin Christine Lagarde lautet an diesem Nachmittag: Alles bleibt so wie gehabt. Zumindest dieses eine Mal noch. Die EZB wird den Leitzins also weiter bei 4,5% halten. Wir sind überzeugt davon, dass die derzeitige Leitzinshöhe einen Beitrag dazu leistet, dass sich die Inflation aktuell verlangsamt. Tatsächlich steht die EZB kurz vor ihrem anvisierten Ziel. Nämlich, dass die Inflationsrate in der Eurozone sich bei 2% einpendelt. Aktuell steht sie bei 2,4%. Tendenz fallend. Das macht sich auf breiter Front bemerkbar. Auch wenn die rasante Preisentwicklung bei einzelnen Produkten wie beispielsweise Olivenöl wohl so einige Verbraucher fassungslos im Supermarkt zurücklassen wird, nahm die Inflationsdynamik auch bei den Lebensmitteln zuletzt deutlich ab. Lagarde ließ daher durchblicken, dass sie und ihre Kollegen im EZB-Rat schon bald die Rahmenbedingungen dafür gegeben sehen, die viel erwartete Zinswende einzuleiten und die Leitzinsen zu senken. Im vorsichtigen Duktus der Zentralbanker heißt das dann, wenn die weiteren Daten und Einschätzungen die Zuversicht des EZB-Rats stärken, dass sich die Inflation ihrem Ziel annähert, dann
It would be appropriate to reduce the current level of monetary policy restriction.
Wäre es angemessen, die aktuellen geldpolitischen Beschränkungen zu lockern. Es wäre ein Schritt, der von vielen sehnlich erwartet wird. Denn die harte Zinskur der EZB soll zwar die Inflation nach unten drücken, er hat aber zugleich starke wirtschaftliche Nebenwirkungen. Die Baubranche in Deutschland beispielsweise befindet sich in einer schweren Krise, weil das Bauen für viele Unternehmen und Privatleute durch die hohen Bauzinsen kaum noch finanzierbar geworden ist. Gleichzeitig erreichen die EZB Warnsignale aus den USA. Gestern wurde bekannt, dass die Inflationsrate dort überraschend stark angestiegen ist. Felix Hüfner, Europaökonom der Schweizer Großbank UBS, sieht darin auch für Europa eine Mahnung, dass die Inflation sich doch noch hartnäckiger erweisen könnte als erhofft.
In den USA sind es die Mieten, in Europa ist es das Lohnwachstum. Und wenn Sie die Inflation anschauen, die Energie ist runtergekommen, die Nahrungsmittelpreise haben sich verlangsamt, aber die Dienstleistungspreise, die sind die, die immer noch relativ stark steigen und die hängen an den Löhnen.
Wovor Hüfner hier warnt, ist eine sogenannte Lohnpreisspirale. Er skizziert damit die Gefahr, dass das Lohnwachstum dazu führe, dass Dienstleistungen immer teurer werden, die Gesamtinflation anheizen und die Anstrengungen der EZB dadurch zunichte machen könnten. Allerdings, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa verbuchten bis zuletzt noch herbe Reallohnverluste. So weist ein Bericht des Europäischen Gewerkschaftsinstituts darauf hin, insgesamt gehen Hüfner, wie auch die meisten Ökonominnen und Ökonomen jedenfalls davon aus, dass die EZB dann im Juni tatsächlich die Zinsen senken und damit den ersten Schritt in Richtung Zinswende gehen wird. Die Frage wäre dann, wie schnell die nächsten Schritte folgen.
Gregor Lischka. Eine Zinssenkung kommt also näher. Das hat schon für Bewegung gesorgt. Für Tagesgeld gibt es weniger. Bei den Bauzinsen hat sich die Lage etwas entspannt. Im Schnitt liegen sie bei 10-jähriger Bindung bei 3%. Die hohen Zinsen, ein Grund für die Misere am Wohnungsmarkt. Das hat die Lust aufs Bauen abgewürgt. Das ist aber nicht der einzige Grund. Heute haben sich verschiedene Verbände auf dem Wohnungsbautag Luft gemacht. 800.000 Wohnungen sollen in Deutschland fehlen. Nur Ärger? Oder auch Lösungsvorschläge. Unser Korrespondent in Berlin, Steffen Wurzel, war dabei.
Dass in Deutschland hunderttausende Wohnungen fehlen, ist eines der größten Probleme des Landes. Darüber herrschte beim sogenannten Wohnungsbautag in Berlin große Einigkeit. Deutlich wurde aber auch, eine schnelle, einfache und preiswerte Lösung gibt es nicht. Auf welchen Punkt sich alle einigen können: Bauen muss billiger werden, und das klappt nur, wenn die Baustandards sinken.
Wir haben es jetzt seit einigen Jahren übertrieben.
Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU.
Wenn ich jetzt ein Haus baue, da interessiere ich mich dafür, dass ein Balken nicht auf meinen Kopf fällt. Statik. Die muss klar staatlich reguliert sein. Ich interessiere mich dafür, dass ich im Haus nicht verbrenne. Brandschutz. Und dann können wir gerne noch über den Schallschutz reden, aber dann ist gut.
Das, was der CDU-Generalsekretär hier sehr zugespitzt beschrieb beim Aktionstag der Bauwirtschaftslobby, dem Mieterschutzbund und der Gewerkschaft IG Bau, das hat einen ernsthaften Hintergrund. Steigende Komfortwünsche, aber auch strengere Vorgaben beim Lärmschutz, Klimaschutz, Umweltschutz und für die Barrierefreiheit haben das Bauen in den vergangenen Jahren deutlich verteuert. Weil zuletzt auch die Materialkosten und die Bauzinsen deutlich gestiegen sind, will die Politik die strengen Baustandards nun teilweise absenken, und zwar parteiübergreifend. Für die regierende Ampelkoalition warnte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, dass das durchaus zu gesellschaftlichem Widerspruch und auch zu Konflikten führen könne.
Die Konflikte, die müssen wir durchstehen, weil es um etwas Größeres geht.
Für die Grünen betonte Parteichefin Ricarda Lang, dass ihre Partei zähneknirschend, aber sehr bewusst darauf verzichtet habe, die Klimaschutzvorgaben für Neubauten nicht wie geplant noch weiter zu verschärfen, um das Bauen eben nicht noch teurer zu machen. Grünen intern hatte dieser Kompromiss teils zu Protesten geführt.
Das sehen wir, dass die zurückgehenden Zahlen beim Wohnungsbau ein riesiges Problem sind, sowohl für die konjunkturelle Lage als auch für die soziale Lage im Land. Wir merken, wie immer mehr bis breit in die Mitte der Gesellschaft dieses Thema Wohnraum sozialen Sprengstoff entwickelt.
Das breit aufgestellte Verbändebündnis Wohnungsbau forderte die Politik heute auch erneut auf, mehr staatliches Geld in den Wohnungsbau zu investieren. Zum Beispiel in Form zusätzlicher Zinssubventionen, um Baukredite für Verbraucherinnen und Verbraucher billiger zu machen. Insgesamt seien Subventionen von jährlich 15 Milliarden Euro nötig, um 100.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen und weitere 8 Milliarden für den Neubau von 60.000 bezahlbaren Wohnungen für alle. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dämpfte die Erwartungen der Lobby an mehr Geld vom Staat, auch wenn Wohnungsbau immens wichtig sei.
Die Summe aller Prioritäten, die die Politik in ihren Zielsetzungen aufwerfen, sind im Moment nicht übereinzubringen mit den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln.
Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD zeigten sich vorsichtig zuversichtlich, dass die Baubranche den Tiefpunkt der Krise inzwischen durchschritten habe. Kreditzinsen gingen wieder runter und die Materialkosten stiegen zumindest nicht weiter. Katharina Metzger vom Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel betonte, sie sei sehr nah dran an der Branche. Und deswegen müsse sie dem Optimismus der Politik widersprechen.
Da müssen wir realistisch sein. Die positiven Signale, die sie uns verkünden, wir würden dem sehr, sehr gerne Glauben schenken. Aber wir fühlen sie noch nicht und ich glaube, wir sind ziemlich nah dran.
Steffen Wurzel berichtete. Im Dezember, da wurden die Weichen gestellt. Heute wurde die Reform des europäischen Strommarktes endgültig im EU-Parlament beschlossen. Ein hochkomplexes Werk, das uns aber alle angeht. Es geht nämlich um mehr Rechte bei der Wahl der Stromverträge. Es geht vor allem darum, die Verbraucher in Europa vor zu hohen Preisen zu schützen. Vor einem solchen Energiepreisschock, wie wir ihn nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erlebt haben. Doch es gibt schon Kritik, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, so die EU-Grünen. Warum gibt es diese Reform eigentlich? Hat der europäische Strommarkt versagt? Das habe ich vor der Sendung den Energieökonomen Leon Hirt von der Hertie School gefragt.
Wir haben in Europa seit 25 Jahren einen Strommarkt und der wurde immer wieder reformiert. Also Strommarktreformen per se sind nichts Ungewöhnliches, aber diese konkrete Reform hat eine ganz besondere Geschichte. Die wurde angeschoben als Konsequenz der Energiepreiskrise. Die wurde also gestartet im Frühling 2022, als Gas- und Strompreise explodiert sind, mit dem erklärten Ziel, die Krise abzufedern und eine erneute Krise unmöglich zu machen.
Ist es jetzt erreicht mit dieser Strommarktreform? Bin ich jetzt vor einer Energiekrise, vor einem Preisschock bei meiner Stromrechnung geschützt?
Ich glaube, das sind wir nicht. Und wenn man das als Maßstab nimmt, würde ich sagen, die Strommarktreform, die heute beschlossen wurde, hat ihr Ziel nicht erreicht. Es ist ein Sammelsurium, ein Flickenteppich an ganz vielen verschiedenen Stellschrauben, ein wahnsinnig kompliziertes und komplexes Konvolut an verschiedenen Regelungen und Reformchen. Was es aber nicht ist, ist eine strukturelle, grundlegende Antwort darauf. Wir schützen unsere Unternehmen und Bürger davor, dass die Geschichte sich nochmal wiederholt und wir eine Preisentwicklung wie 2022 bekommen.
Geben Sie mir ein konkretes Beispiel. Warum bin ich nicht geschützt? Warum gelingt das nicht mit dieser Reform?
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, Mechanismen einzubauen, die den Preisen zwar Spielraum gibt, die Preise wirken lässt und damit auch die Anreize zum Energiesparen erhält, aber gleichzeitig die Menschen und Unternehmen vor den Konsequenzen von explodierenden Preisen schützt. Und dafür gibt es Möglichkeiten, dafür gibt es langfristige Stromverträge, die Preissicherheit bieten, aber gleichzeitig die Energiewende ermöglichen. Aber solche Ansätze wurden nicht gewählt. Im Kern ist es, dass die Politik sich geeinigt hat, im Fall von einer neuen Krise im Wesentlichen die gleichen Ad-hoc-Interventionsmaßnahmen nochmal durchzuziehen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Also keine voraussehende, vorsorglicher Schutz vor Preisschocks. An eine wichtige Änderung hat man sich ja offensichtlich auch nicht rangetraut, an das Merit-Order-Prinzip, wonach das teuerste Kraftwerk letztendlich den Preis bestimmt. Was bedeutet dieses Prinzip genau und warum hält man daran fest?
2022, am Höhepunkt der Krise, gab es viel Kritik an diesem Preisbildungsmechanismus. Das sogenannte Merit-Order-Prinzip ist die Beschreibung, dass in einem freien Markt sich der Preis an den Herstellungskosten des teuersten Kraftwerks orientiert. Also, wenn ich in einer Stunde des Tages Gaskraftwerke brauche, um die Stromnachfrage zu decken, die in der Zeit sehr teuer waren, dann ist der Strompreis an der Börse durch die Gaskraftwerke bestimmt. Das Prinzip ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Jeder Markt für solche Massengüter, sogenannte Commodities, bildet sich so. Also auch der Preis am Ölmarkt oder am Markt für Bananen bildet sich nach dem gleichen Mechanismus. Und das ist einfach sozusagen eine Beschreibung eines freien Wettbewerbs. Das ist kein Mechanismus, den man politisch festlegen kann oder abschaffen kann. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass die wilden Ideen, wie man in diesen Markt reinregulieren könnte und de facto, wie man diesen Markt kaputt machen konnte, die haben das alles nicht in die Reform geschafft. Das Schlimmste wurde verhindert, indem die ganzen verrückten Ideen aus der Energiekrise nicht umgesetzt wurden.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Gaskraftwerke geben den Ton an. Das bedeutet doch, dass fossile Energien weiter gefördert werden. Eigentlich sollten es doch die Erneuerbaren sein.
Gefördert wird hier überhaupt nichts. Das ist einfach die Preisbildung, wie die sich am freien Wettbewerb einstellt. Es gilt ja auch im Umkehrschluss, in Stunden, in denen die Gaskraftwerke nicht benötigt werden, kriegen die keinen Cent. Und in den Stunden, in denen die Kraftwerke benötigt werden, um die Nachfrage zu decken, da müssen die ja auch ihre eigenen Kosten refinanzieren. Die müssen ja das Erdgas bezahlen und für die CO2-Zertifikate bezahlen, die für den Betrieb notwendig sind. Das hat also mit Förderung gar nichts zu tun.
Es soll auf jeden Fall keine direkten staatlichen Eingriffe am Strommarkt geben. Indirekt über sogenannte Differenzverträge. Staaten und Stromanbieter vereinbaren einen garantierten Strompreis. Fällt der Preis darunter, dann muss der Staat die Differenz ausgleichen. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Aber ist das nicht eine neue Subventionsmaschine?
Das kann man schon so sehen. Allerdings gelten diese Differenzverträge nur für CO2-arme Kraftwerke, also für erneuerbare Energien, Wind und Sonne. Und auch für Atomkraftwerke unter bestimmten Voraussetzungen. Ich würde es andersrum formulieren. Wir haben ja seit 30 Jahren in Deutschland die Förderung von erneuerbaren Energien aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Und bisher war diese Förderung in Deutschland eine Einbahnstraße. Das Geld ging immer vom Staat an die Erzeuger. Mit diesen Differenzverträgen, das sind gewissermaßen aus meiner Sicht eine positive Weiterentwicklung dieser Förderung, mit diesen Differenzverträgen wird aus der Einbahnstraße eben eine Zweibahnstraße sozusagen. Das heißt, in Zeiten mit niedrigen Strompreisen erhalten die Kraftwerksbetreiber Geld vom Staat. In Zeiten hoher Strompreise müssen sie dieses Geld aber zurückzahlen Und diese Einnahmen können dann verwendet werden, um die Konsequenzen von hohen Strompreisen zum Beispiel abzufedern.
Und vielleicht auch an die Verbraucher zurückgezahlt werden, das wäre doch ein Fortschritt.
Ganz genau. Ich glaube, die Einführung von diesen Differenzverträgen, die übrigens im europäischen Ausland auch schon seit über 10 Jahren etabliert und in der Breite genutzt werden, ist aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Am Strommarkt liegt der Teufel im Detail versteckt. Diese Differenzverträge müssen sinnvoll ausgestaltet werden. Wenn man das schlecht macht, dann macht man auch viel kaputt. Und das ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung, da eine gute Ausgestaltung zu finden, die für die Kraftwerke und für die Menschen im Land funktioniert.
Der Energieökonom Leon Hirt von der Hertie School. Fachkräfte dringend gesucht, und zwar überall in jeder Branche, am Bau genauso wie im IT-Bereich. Der Verband Bitkom hat eine riesige Lücke bei IT-Spezialisten ausgemacht, falls nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Ein dramatischer Appell, damit Deutschland digital nicht abgehängt wird. Dieter Nürnberger mit Einzelheiten.
Eklatant hoch werde die Lücke an IT-Fachkräften in Deutschland sein, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert werde. Die heute vorgestellte Langzeitstudie des Dachverbandes Bitkom geht davon aus, dass bis zum Jahr 2040 rund 660.000 Fachkräfte in den Bereichen Informatik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie fehlen werden. Eine Projektion, die sich schon heute abzeichne, denn im vergangenen Jahr gab es hierzulande knapp 150.000 unbesetzte Stellen. Eine Fachkraftlücke, die sich der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht leisten könne, so Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.
Das sehen wir ja in vielen Branchen, dass ohne digitale Technologien die Wettbewerbsfähigkeit schrumpft. Und damit geht natürlich auch Wertschöpfung verloren und Wachstum und letztlich damit auch Wohlstand.
Bitkom verwendete für die Prognose Daten des Bundesinstituts für berufliche Bildung und auch eigene Zahlen aus Unternehmensbefragungen. Die Berechnungen zeigen, dass rund die Hälfte der zu erwartenden Fachkräftelücke sozusagen aus dem Inland geschlossen werden könne. Durch die Weiterbeschäftigung älterer Fachkräfte, durch mehr Frauen in der Branche und letztlich auch durch mehr Quereinsteiger. So sei derzeit nur ein Fünftel der Studierenden weiblich und bei den Quereinsteigern liege die Quote bei rund einem Viertel in allen IT-Berufen. Hier seien Steigerungen möglich, eine entsprechende Flankierung durch die Politik vorausgesetzt.
Wie beispielsweise finanzielle Unterstützung für Weiterbildung, aber auch, dass die Unternehmen selber investieren in Qualifikationsmaßnahmen, sodass der Quereinstieg in die IT-Fachberufe möglich ist.
In Schule und Ausbildung müssten frühere Weichenstellungen erfolgen. So fordert Bitkom-Präsident Wintergerst die Einführung eines Pflichtfachs Informatik in den Schulklassen 5 bis 10. Alarmierend sei zudem eine vergleichsweise hohe Abbrecherquote in Informatikstudiengängen von derzeit über 40%. Über die Gründe dafür gibt die Studie keine Auskunft. Klar sei aber, dass in der IT-Arbeitswelt künftig beides benötigt werde. Klasse und Masse, so der Bitkom-Präsident.
Wir haben ja auch ein paar gute Vorzeigeunternehmen hier. Wir brauchen aber auch diejenigen, die wirklich die Arbeit machen, die Programmierer, die Unterstützer, die IT-Hotline machen, die Kollegen einweisen in die IT-Programme. Davon brauchen wir ganz, ganz viele.
Und dennoch, ohne Zuwanderung werde es nicht gehen. Rund die Hälfte der vorhergesagten Lücke sei nur durch ausländische Fachkräfte zu schließen. Denn der generelle Bedarf in Deutschland werde rasant ansteigen, von derzeit 1,3 auf dann knapp 2 Millionen qualifizierte IT-Arbeitskräfte im Jahr 2040.
Das braucht natürlich ein wirkliches Standortmarketing für den IT-Standort Deutschland, den wir auch brauchen für unsere digitale Souveränität und natürlich eine Stärkung, dass diese Leute auch hier aufgenommen werden, dass die hier gerne arbeiten wollen, was natürlich auch braucht, dass wir gute, einfache, schnelle digitale Einwanderungsverfahren haben.
Der zu erwartende IT-Fachkräftemangel sei kein Naturereignis, so Bitkom-Chef Ralf Wintergerst. Derzeit fehle eine ambitionierte Gesamtstrategie. Doch noch könne gegengesteuert werden.
Vor ein paar Wochen hatten es Menschen, die reisen wollten, mit Bus, Bahn oder Flugzeug ganz schön schwer. Es gab Tage, an denen die Bahn, die Lufthansa und der öffentliche Nahverkehr gleichzeitig bestreikt wurden. Die Bahn hat ihren Tarifkonflikt beigelegt. Auch im Flugverkehr gibt es immer mehr Tarifabschlüsse beim Bodenpersonal, der Sicherheit. Und jetzt haben sich auch die Gewerkschaft UFO und die Lufthansa geeinigt. Weitere Streiks sind damit fast ausgeschlossen. Roman Warschauer.
Erstmals ab Mai bekommen die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa mehr Geld, 8%. Im nächsten und übernächsten Jahr sind weitere Steigerungen geplant. Unter dem Strich ergibt das dann 16,5% mehr Gehalt. Rechnet man den Zinseffekt dazu, sind es sogar über 17%. Das ist mehr, als die Gewerkschaft UFO eigentlich gefordert hatte, nämlich 15%. Allerdings ist die Laufzeit mit 36 Monaten auch deutlich länger. Sarah Grubisic, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft UFO, sagt aber:
Nichtsdestotrotz waren wir der Auffassung, dass wir mit diesem Ergebnis von 16,5 für 36 Monate ein besseres Volumen erreichen können und insbesondere für die Kollegen in der Kabine auch eine Stabilität für die Vergütungsbedingungen der nächsten 3 Jahre erreichen konnten und etwas Ruhe reinbringen.
Zudem hat man sich auf höhere Zuschläge, mehr Urlaubsgeld und auch einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro geeinigt. Zufrieden gibt sich auch die Lufthansa. Schriftlich heißt es, das Ergebnis bringe Planungssicherheit. Ziel sei es gewesen, am Verhandlungstisch eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Gehaltsentwicklung sei gleichzeitig aber auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Denn Lufthansa muss viel Geld investieren. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte kürzlich bei der Vorstellung der Jahresbilanz:
Ja, wir werden in der Tat Rekordinvestitionen von 4,5 Milliarden tätigen dieses Jahr, primär für neue Flugzeuge. Allein 30 neue Flugzeuge erwarten wir, über 20 davon Langstreckenflugzeuge. Auch das ist ein Rekord. Und neue Flugzeuge oder neue Sitze in vorhandenen Flugzeugen, neue Lounges sind natürlich alle Richtung Premium ausgerichtet, wo wir noch Hausaufgaben zu tun haben, um wieder auf das Niveau zu kommen, was Kunden, aber auch wir von uns erwarten.
Doch mit dem nun erreichten Ergebnis werden weitere Streiks bei der Lufthansa immer unwahrscheinlicher, was den Konzern vor allem mit Blick auf das wichtige Sommergeschäft freuen dürfte. Allerdings noch ist die Einigung mit den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern nicht endgültig in trockenen Tüchern. Nun soll noch einmal die Basis befragt werden. Sarah Grubisic:
Es wird eine Annahme geben müssen. Das bedeutet, es wird durch eine Urabstimmung laufen unserer Mitglieder. Und wenn das Angebot angenommen wird, das Verhandlungsergebnis, dann ist erstmal Frieden für unsere Passagiere in der Lufthansa.
Offen ist noch der Tarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter Cityline und bei Discover verhandelt man gerade über den ersten Tarifvertrag überhaupt. Und auch international gibt es im Konzern noch ungelöste Tarifkonflikte, etwa bei der österreichischen Tochter Austrian Airlines. Deutsche Passagiere können sich also beim Thema Streiks weitgehend entspannen. Für eine völlige Entwarnung ist es aber noch zu früh.
Einigung also zwischen der Lufthansa und dem Kabinenpersonal, was die Beschäftigten und auch die Lufthansa-Kunden freut. Das sehen Aktionäre offensichtlich etwas anders. Der Kurs gibt nämlich nach Claudia Wähler an der Frankfurter Börse. Die Einigung zählt weniger als die Kosten?
Die Einigung ist sicherlich ein ganz großer Schritt, aber es ist ja eben angesprochen worden, es gibt einfach noch ein paar Baustellen, die abgearbeitet und bearbeitet werden müssen. Aktien der Lufthansa heute deutlich im Minus, sie geben 2,5% nach.
Wir haben schon darüber berichtet, die EZB hat sich heute noch nicht getraut, eine erste Zinssenkung. Die rückt aber näher. Im Juni könnte es soweit sein. Darauf setzen die Märkte schon länger. Wie fallen denn die Reaktionen aus?
Also unmittelbar nach dem Entscheid konnte der DAX einen Teil seiner Verluste wettmachen. Aber wenn man sich ein bisschen umhört, die Kommentare fallen ziemlich gemischt aus. Ja, eine Zinssenkung im Juni deutet sich an. Offen ist aber die Frage, wie weit die Leitzinsen in diesem Jahr überhaupt gesenkt werden. Auch in der Eurozone ist ja die Inflationsbekämpfung eine ziemlich schwierige Sache. Preise können wieder steigen. Zweitrundeneffekte werden immer wieder als Risiko genannt, etwa wenn die Löhne auf breiter Front nach oben gehen. In den kommenden Monaten stehen ja noch eine ganze Reihe von Tarifverhandlungen an, vor allem in großen, in wichtigen Bereichen, wie etwa in der Metallindustrie oder in der Chemiebranche. Ja, und zuletzt sind ja aus den USA warnende Signale gekommen. Die Inflationszahlen gehen wieder nach oben. Heute dann Äußerungen. Ein Notenbanker dort, das sieht zwar erhebliche Fortschritte der US-Notenbank bei der Senkung der Inflation, aber die unsicheren Aussichten bedeuten auch, dass die Notenbank weitere Daten im Auge behalten müsse. Also doch viel Unsicherheit. Der DAX gibt jetzt wirklich deutlich nach, steht fast 1% im Minus bei 17.945 Punkten.
Wie reagieren denn Euro, Anleihen und Gold auf diese EZB-Sitzung?
Der Euro gibt am Nachmittag wirklich deutlich nach, wird mit einem $1,0712 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,4 auf 2,51%. Und für die Feinunze Gold müssen $2,341,01 gezahlt werden am Nachmittag.
Noch kurz, es gibt gute Nachrichten für Airbus. Der Konzern brummt und muss die Produktion hochfahren. Der Kurs, der fällt. Warum?
Wenn die Produktion hochgefahren wird, ja, das sind gute Nachrichten. Das bedeutet aber auch, dass Produktionslinien hochgefahren werden müssen, dass mehr Personal eingestellt werden muss. Teilweise müssen ganz neue Stellen geschaffen werden. Und das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Die Aktien von Airbus geben heute über 1% nach.
Danke an Claudia Werle und danke auch für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran für Kultur heute mit Karin Fischer. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz. Einen schönen Abend.